Ja, einen schönen guten Abend, auch von meiner Seite aus. Recht herzlichen Dank, lieber Johannes Vogel, für die Einladung. Als ich vorhin ankam und du sprachst, dachte ich, oh wei, muss ich etwa über mich selber sprechen? Neue Propheten und Medienmänner. Ein solcher bin ich ja nun, wie Sie hörten, der Herausgeber des Topic Informationsdienstes. Ich habe Ihnen einige Exemplare mitgebracht für diejenigen, die Topic nicht kennen, sollten, es sieht so aus, liegt draußen auf der Theke an der Rezeption. Auch noch mitgebracht habe ich zum Preis von 10 Euro unsere Topic-CD, unsere Bibliothek, Ausgaben 1994 bis 2009. Es sind alle Artikel drauf, mit einem Suchprogramm versehen. Ja, noch einige Informationen zu meiner eigenen Person. Meine Frau sitzt dort, haben Sie gerade schon gehört. Wir haben keine Kinder, sind seit 33 Jahren verheiratet. Ich gehöre zu einer evangelischen Gemeinschaft Kreuztal-Langenau, ohne kirchliche Anbindung. Das gibt es ja bei uns im Siegerland, im Gemeinschaftsverband Siegerland und Wittgenstein, dass es dort kirchliche Gemeinschaften gibt und Gemeinschaften nach dem sogenannten Modell 4 mit Ältesten und so weiter, mit Glaubenstaufe, Trauungen, Beerdigungen, so wie man das auch von anderen Kirchen, Freikirchen her kennt. Und dort in Langenau gehöre ich auch zum Ältestenkreis, bin einer von 4 Ältesten. So, heute Abend das Thema Sektenströmungen und neue Propheten. Wie erkenne ich falsche Lehre? Nun, am einfachsten erkenne ich falsche Lehre natürlich, wenn ich die richtige kenne. Und wenn wir uns heute über Sektenströmungen und neue Propheten unterhalten wollen, dann ist es ganz wichtig, ganz entscheidend zu wissen, was die Bibel lehrt und auch, was sie nicht lehrt. Ganz wichtiger Punkt, was sie nicht lehrt. Wenn wir dieses große Thema Lehre heute anpacken wollen, dann müssen wir uns einen Grundsatz merken, den fleißige Bibelleser unter Ihnen natürlich längst beherzigen, längst verinnerlicht haben. Die Bibel ist ein ganz großes Mosaik aus unzähligen Mosaiksteinchen. Und es gibt nicht ein Mosaiksteinchen, das nicht in Beziehung stünde zu anderen Mosaiksteinchen. Bei biblischer Lehre ist es ganz wichtig, dass wir Zusammenhänge kennen. Doch diese Zusammenhänge erkenne ich nur, wenn ich natürlich meine Bibel kenne. So wie wir es heute Nachmittag schon gehört haben, wenn ich meine Bibel studiere. Wer einzelne Bibelstellen oder Bibelpassagen wahllos aus dem ganzen Wort Gottes herauspickt und darauf dann mächtige Aussagen aufbaut, der versteht die Bibel nicht nur nicht, sondern er verfälscht sie auch. Ein konkretes Beispiel aus einer Gruppierung, die sicherlich einige von Ihnen schon einmal auf die eine oder andere Weise kennengelernt haben, die Schaffranek-Gruppe, die Jünger um den Prediger Horst Schaffranek. Einige aus dieser Schaffranek-Gruppe behaupten, so wie bei uns geschehen, beim Malachitag in Weidenau, sie würden nicht mehr sündigen. Und sie belegen das auch mit einer Bibelstelle, Römer 6, Vers 6, da heißt es, wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Vers 22, jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Und genau das wird bei den Schaffraneks behauptet, wir sind frei von Sünde, das steht doch da, oder stimmt das etwa nicht? Jetzt sind wir von der Sünde frei. Ich habe nicht ohne Grund diese zentrale Stelle aus dem Römerbrief an den Anfang meiner Ausführungen gesetzt, denn nach meiner Erkenntnis liegt ein ganz wesentlicher Grund, warum Christen sich Sekten und Sondergemeinschaften zuwenden, darin, dass sie ein falsches Menschenbild bzw. ein falsches Bild von einem gläubigen Christen haben. In Kapitel 6 und in dem direkt darauf folgenden Kapitel 7 des Römerbriefes finden wir eine Art Zentralschlüssel, um das gesamte christliche Sektenwesen aufschließen und verstehen zu können. Sekten, Strömungen, neue Propheten. Natürlich könnte ich jetzt eine ganze Reihe von Gruppierungen vorstellen, ihnen darlegen, was sie glauben, was sie nicht glauben. Wir könnten eine ganz lange Liste abarbeiten, denn praktisch jeden Monat entsteht eine neue Gruppe. Da kommt ein Afrikaner her, baut eine neue Gruppe auf oder aus Amerika. Kaum jemand hat da überhaupt noch den Überblick. Doch die spannendere Frage ist eigentlich, warum gehen Menschen in solche Gruppierungen? Aus welchen Gründen schließen sich gestandene Christen solchen Gruppierungen an? Über diese Frage finden wir nicht nur einen Zugang, um Sekten, wie immer sie auch heißen mögen, schneller zu erkennen, wir finden auch einen Zugang zu einem Problemfeld, das Martin Luther einmal so formuliert haben soll. Wenn keine Rotten, das sind Sekten, wenn keine Rotten wären, dadurch uns der Teufel aufweckt, würden wir faul und schliefen und schnarchten uns zu Tode. Sekten sind wie Insekten, die gerne an den faulen Stellen der Gemeinde Jesu auftreten. Von daher muss ich jede Gemeinde fragen, was ist bei uns faul, was ist bei uns los, wenn uns Gemeindemitglieder verlassen und sich einer Sekte anschließen? Bei dem erwähnten Zentralschlüssel zum Aufschließen des Sektenwesens geht es letztlich im Kern um die Beantwortung nur einer Frage, nämlich, was muss ich tun, um wohlgefälliger, gar sündlos vor Gott leben zu können? Das ist das Hauptprogramm vieler Sekten. Die Sektenführer behaupten, wir sagen euch, und zwar nur wir, wie das geht. Und sie machen sich dabei geschickt, ein Problem zunutze, das jeder von uns, das jeder Christ nur zu gut kennt. Und davon schreibt uns Paulus im Kapitel 7, ab Vers 14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Moment mal, Paulus. Du hast doch gerade ein Kapitel vorher geschrieben, dass wir frei sind von der Sünde. Und jetzt schreibst du direkt danach, wir sind verkauft unter die Sünde. Nun gut, weiter im Text. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Ich überspringe einige Verse. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Kennen Sie das Problem, das Paulus hier beschreibt? Ich kenne dieses Sündenprinzip-Problem in mir, obwohl ich schon über 30 Jahre Christ bin. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Ist mir erst wieder vor einer Woche passiert. Eine Reise mit Freunden nach Straßburg, guten Freunden, kam es zu einem Eklat, den ich verursacht habe. Meine Frau hat immer gesagt, hör doch auf. Ich habe nicht aufgehört, eine der besten Freundinnen sprang weinend auf und lief weg. Und ich musste mich dann am nächsten Tag entschuldigen, weil ich einfach verkehrt gelegen habe. Denn ich tue nicht das Gute, was ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Das wollte ich nicht, aber ich habe es getan. Das verübe ich. Und genau an dieser Stelle setzen fast alle Sektengruppierungen an. Ob nun Shavranek, Sasek, ja selbst Scientology und andere außerchristliche Gruppen könnte man hier anführen. Sie versprechen, wir machen dich zu einem besseren Menschen. Wir machen dich zu einem besseren Christen. Und möchten wir das alle nicht auch? So ein Veredelungsprogramm durchlaufen, an dessen Ende wir als ein besserer Mensch, als ein besserer Christ dastünden? Wir können uns nicht aus eigener Kraft veredeln, weil ein gläubiger, wiedergeborener Christ längst veredelt ist. Wenn wir heute vor den Thron Gottes treten müssten, würden wir sofort vorgelassen, weil ein gläubiger Christ das Veredelungsabzeichen trägt, das ein anderer ihm geschenkt und angesteckt hat. Jesus Christus selbst, der durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung alle vergangenen Sünden und auch noch alle zukünftigen, die wir begehen werden, längst vergeben hat, einem gläubigen Christen längst vergeben hat. Er hat uns veredelt, für Gott veredelt, wenn wir diese Formulierung beibehalten wollen, und niemand anderes. Ein gläubiger Christ ist nach Römer 6 von dem Sündenstand in den Gnadenstand versetzt worden. Und das reicht. Denken wir an Philippus und den Kämmerer aus Äthiopien, Apostelgeschichte 8. Da kommt der Philippus, steigt auf den Karren des Kämmerers, erklärt ihm die Jesaja-Rolle und verkündigt ihm das Evangelium von Jesus Christus. Und dann bekennt der Kämmerer: Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Er wird dann von Philippus getauft und das war's. Sündenstand, Gnadenstand. Und dann heißt es, und der Kämmerer zog voll Freude seines Weges. Der Kämmerer hatte außer der Jesaja-Rolle keine Bibel. Der kam in keine Gemeinde. Der wurde von keinem Guru wie Sasek oder Schafranek weiter trainiert. Und trotzdem ist er gerettet. Sündenstand, Gnadenstand. Im Sündenstand muss jeder Mensch sündigen. Der Mensch im Gnadenstand muss nicht mehr sündigen, aber er kann noch. Dieser Automatismus, sündigen zu müssen, ist aufgehoben. Wir verfügen über die göttliche Kraft, innezuhalten und Stopp zu sagen, ein Nein zur Sünde. Das können nur Menschen im Gnadenstand. Das bedeutet aber nicht, dass sie im Gnadenstand nicht mehr sündigen können. Das schreibt uns der große Paulus, ich darf mal so sagen, der Super-Paulus über sich selbst. Ich sündige nach wie vor, ich elender Mensch. Gegen Ende seines Lebens schreibt er sogar in 1. Timotheus 1, Vers 15, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin, das heißt der Größte bin. Und das von Paulus. Mein ganzes Leben als Christ werde ich sündigen und es wird ein bleibender Kampf gegen die Sünde sein. Ob ich gewinne oder verliere, ist in Bezug auf meinen Stand vor Gott für mein ewiges Gerettetsein nicht entscheidend. Das Zeugnis der Bibel ist völlig eindeutig. Die in uns wohnende Sünde, biblisch auch als Fleisch bezeichnet, wird uns plagen, solange wir leben. Und wir können diesem Zustand nur in einer Form begegnen. Galater 5, Vers 16. Lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Die Begierden des alten Menschen werden immer da sein. Doch wir haben die Kraft, die geistliche Kraft, sie nicht mehr bedienen zu müssen. Wenn ich im Wort Gottes zu Hause bin, wenn ich die Online-Verbindung, das Gebet zu Gott pflege, ich darf das mal so im Bild sagen, dann werden die K.O.-Kämpfe gegen die Sünde kürzer. Ich muss nicht immer dann über die volle Rundenzahl gehen. Lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Als Christ bin ich im Gnadenstand, gerettet und veredelt durch Christus allein. Ich brauche aus eigener Kraft nichts hinzuzutun. Oh, doch schaltest da aus der Sektenecke. Nach der Lehre eines Horst Schaffranek beispielsweise bist du nur dann für ewig gerettet, wenn du zu einer Ortsgemeinde gehörst. Und zwar nicht zu irgendeiner Ortsgemeinde, sondern zu einer bestimmten. Welche da gemeint ist, dazu werden wir gleich noch kommen. Doch schauen wir uns die Gruppe um Horst Schaffranek erstmal etwas an. Wer evangelikale Großveranstaltungen besucht hat, ist Ihnen sicherlich schon einmal begegnet, den Anhängern des Predigers Horst Schaffranek. Sie verteilen kleine Broschüren, kleine Hefte und versuchen, die Angesprochenen vor Veranstaltungsörtlichkeiten in Gespräche zu verwickeln. Doch die, ich sag's mal so, die Schaffraneckis, so möchte ich sie mal bezeichnen, können auch ganz anders. Sie mischen sich unerkannt in die Zuhörerschaft, so wie bei uns hier, nicht wahr, in einer Veranstaltung. Und dann stehen sie plötzlich auf und verlesen alttestamentliche Gerichtsbotschaften, die die Anwesenden warnen sollen. Den Veranstaltern bleibt dann nichts anderes übrig, als die Schaffraneckis mehr oder weniger manchmal gewaltsam hinauszubefördern, was ich auch einmal habe tun müssen. Die Schaffraneckis, sie sind nicht Hörer des Wortes, sondern oftmals Störer des Wortes. Ein Vater, der beide Töchter an sie verloren hat und sich mit dieser Gruppe näher beschäftigt hat, schätzt die Aktiven auf nur 60 bis 80 Personen, dazu 200 Sympathisanten. Wir wollen uns diese Schaffraneckis deshalb etwas näher betrachten, weil sie praktisch ein Prototyp sind für viele sektiererische Gruppen, zu denen wir nachher noch kommen werden. Am Beginn einer neuen Sekte steht fast immer eine dominante Führungsperson, die sich als Prophet oder Apostel als direktes Sprachrohr ausgibt. So war es auch bei Horst Schaffraneck. Horst Schaffraneck wurde 1923 in Schlesien geboren. Und er machte Anfang der 1950er Jahre eine Ausbildung zum Prediger am Predigerseminar der Freien Evangelischen Gemeinden im hessischen Eversbach. Dann übernahm er eine FEG-Predigerstelle in Stuttgart, verließ diese bald aber wieder und der verheiratete Vater von 7 Kindern wurde freier Evangelist. Schnell bildete sich eine Gruppe um den charismatischen Horst Schaffraneck. Seinen Jüngern hämmerte er Folgendes ein, und das ist das Herzstück seiner Lehre, für die die Schaffraneck-Gruppe kämpft. Gott rettet nicht den einzelnen Gläubigen, sondern nur die Gemeinde. Und zwar nicht irgendeine Gemeinde, sondern nur die Ortsgemeinde. Gibt es an einem Ort mehrere Gemeinden, so sind alle dahingegeben. Es darf nur eine einzige Gemeinde existieren und sie darf auch keinen Pastor haben. Selbst wenn ein Mensch die Wiedergeburt, also das Gläubigwerden eines Christen, erlebt hat, hat er noch kein ewiges Leben im Himmel zu erwarten, wenn er nicht in einer Ortsgemeinde lebt. An keiner Stelle der Bibel wird das Heil eines Christen an einer bestimmten Gemeindestruktur festgemacht. Mir ist das zumindest nicht bekannt. Christen sind bis in alle Ewigkeit gerettet, wenn sie das Heil in Christus ergreifen dürfen, allein wegen Gottes Gnade, Sündenstand, Gnadenstand. Nun, so würde Schaffraneck jetzt sagen, die Bibel, ja, die Bibel, sie ist schon wichtig, aber die Zeit der Offenbarung der Bibel ist vorbei. Heute steht der Gläubige unter der direkten Leitung des Heiligen Geistes. Und dieser Heilige Geist spricht natürlich in erster Linie durch Propheten, durch den, der an der Spitze einer solchen Sektengruppierung steht. In sektiererischen Gruppen finden wir deshalb stets dasselbe Grundmuster. An der Spitze steht ein charismatischer, oftmals auch herrischer Führer. Zweitens, die Bibel als Offenbarungsbuch und als Buch der absoluten Aussagen und Maßstäbe Gottes tritt in den Hintergrund, wird sozusagen von der theologischen Pole Position in die hinteren Startreihen versetzt. Drittens, dieser Guru der Gruppe entwirft eine eigene Lehre, eine Sonderlehre, die heilsentscheidend ist. Anders gesagt, es gilt, keine bibelzentrierte Theologie mehr, sondern eine offenbarungszentrierte Theologie. Nun fragt man sich, wieso geraten manchmal sogar gestandene Christen in die Fänge solcher Sekten? Man müsste doch meinen, Gläubige, die ein wenig die Bibel kennen, sollten doch schnell solche Irrwege, solche Irrlehren durchschauen und sich abwenden. Das Heil kommt von einer Ortsgemeinde. Das ist doch Quatsch. Zu solchen manchmal absurden Sonderlehren kommt noch etwas Entscheidendes hinzu, das ich am Anfang schon einmal angesprochen habe. Paulus schreibt, denn ich weiß in mir, das heißt in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Da sagen diese Sektengurus, ja, wir. Und wenn wir gleich zu der wohl im Moment größten sektierischen Gruppe im evangelikalen Lager kommen, den Anhängern des Schweizer Predigers Ivo Sasek, werden wir auch wieder darauf stoßen. Schaffranek sagt von sich selbst, Zitat, ich gestehe, ich kann eine riesige Menge Sünden gar nicht mehr tun. Bei wem Geburt aus Gott fest geworden ist, der kann nicht mehr sündigen. Schaffranek und seine Anhänger sind der tiefen Überzeugung, dass ein Christ durch Reinigung in der Ortsgemeinde göttlich werden könne und deshalb nicht mehr sündig ist. Deshalb beachten sie auch teilweise gar nicht das Gesetzbuch. Sie haben Bauten errichtet ohne Baugenehmigung und so weiter, was sie hinterher wieder abreißen mussten. Aber das ist ihre Einstellung. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Das sagt uns der große Paulus. Es erübrigt sich zu sagen, dass Schaffranek solche Paulus-Aussagen natürlich kritisiert. Er kritisiert sie deshalb, weil er fest davon überzeugt ist, dass der Mensch dazu bestimmt ist, Gott zu sein. Schaffranek und andere evangelikale Gurus versprechen mehr als die Bibel, mehr als Gott uns verspricht. Wie sieht diese Reinigung aus, die zusätzlich zur Wiedergeburt in einer Ortsgemeinde erfolgen muss und durch die man zu Gott wird, wie Schaffranek es glaubt? Diese Reinigung erfolgt durch Gemeinschaft untereinander, so heißt es in den Schriften. Also das Zusammensein in einer Ortsgemeinde, also praktisch allein zur Zugehörigkeit zu einer Schaffranek-Gemeinde. Wir erweitern unser Grundmuster für das Sektenwesen um einige Elemente. Erstens, an der Spitze steht ein charismatischer, oft herrischer Führer. Zweitens, die Bibel als Offenbarungsbuch und als Buch absoluter Aussagen und Maßstäben tritt in den Hintergrund. Drittens, dieser Guru entwirft eine heilsentscheidende Sonderlehre. Viertens, in dieser Gruppe wird ein Elitebewusstsein vermittelt. Wenn du dazugehörst, hast du die Fahrkarte für den Himmel, kannst sogar hier schon auf der Erde göttlich werden. Es gibt noch ein paar andere Merkmale, die eine sektierische Gruppe kennzeichnen, die ich jetzt einfach mal so aufzählen möchte, ohne dass ich darauf jetzt näher eingehen kann, denn wir wollen uns ja gleich dieser Sasek-Gruppe zuwenden. Totalitäre bzw. sektierische Gruppen kann man noch an folgenden Merkmalen erkennen: Herrscht ein Gruppendruck, eine Kontrolle der Mitglieder? Werden Kontakte zu Angehörigen, Freunden reduziert, also Isolation von der Umwelt? Reagieren die Sektenmitglieder auffällig heftig auf Kritik? Werden systematisch pauschale Feindbilder aufgebaut, Presse, Behörden, kirchliche Organisationen? Drohen Aussteigern Isolation und Heilsverlust? Das ist übrigens einer der wichtigsten Punkte, an dem man eine Sekte schnell erkennen kann. Wie gehen sie mit ihren Aussteigern um? Wir wissen nun in etwa, wie eine Sekte funktioniert, und von daher ist es auch nicht schwer, eine der derzeit bedeutendsten und größten Sekten unserer Tage im evangelikalen Raum, wohlgemerkt, zu bewerten. Es sind die Anhänger des Schweizer Predigers Ivo Sasek. Zunächst einige autobiografische Eckpunkte. Ivo Sasek wurde am 10. Juli 1956 in Zürich geboren. Da er kein christliches Elternhaus hat, wächst er ohne Gott auf und lebt dann auch bis zu seiner Bekehrung in vielen Sünden. Aber seine gläubige Großmutter betet unermüdlich für ihn. Mit 21 Jahren beginnt Sasek, die Bibel zu lesen. Schließlich bekommt er Wilhelm Buschs Buch »Jesus, unser Schicksal« in die Hand. Sasek geht nach eigenen Angaben durch einen tiefen Zerbruch und will dann 1977 sich bekehrt haben. Schon kurz nach seiner Bekehrung erlebt Sasek Träume, bei denen er in himmlische Dimensionen geführt worden sein will. Er wird angeblich von Christus persönlich durch den Himmel geführt und sieht gewaltige Erntefelder vor sich, die es abzuernten gelte. In Predigten wird er dann später über diese Himmelsbesuche behaupten, Zitat, »Ich habe Gott gesehen, ich kenne seinen Geruch. Weil ich keine Hebamme hatte, hat mich Gott selbst entbunden.« Zitat Ende. 1978 lässt sich Sasek im Zürichsee taufen. Erst bei dieser Taufe will er den Heiligen Geist bekommen haben. Danach erlebt er nach eigenen Aussagen wundersame Dinge. Der gelernte Automechaniker beginnt eine Ausbildung in einer Schweizer Bibelschule, wird aber dort 1982 wegen seines schwärmerischen Einschlages ausgeschlossen. Die breite evangelikale Öffentlichkeit wird auf Sasek im Jahr 2001 so richtig aufmerksam. Damals verschickte er einen Drohbrief an christliche Leiter, die er nicht kannte, aber deren Adressen er sich irgendwie besorgt hatte. Es ist nicht nur ein Drohbrief, sondern auch eine Einladung, in seine Seminare zu kommen. In dem Flyer heißt es, ein unbestechliches Gericht wird jeden geistlichen Vorsteher und Verkündiger treffen. Wer immer von ihnen nicht präzise zugerüstet und bezüglich Ursachen und Wirkungen dieser Gerichte nicht eingeweiht ist, muss restlos ausbrennen in seinem Dienst und großen existenziellen Schaden leiden. Sasek lädt in dem Prospekt zu Gratisseminaren ein, in denen er die Bedrohten einweihen will, wie sie das Gericht Gottes abwenden können. Der Prospekt verspricht auch, Gott besser hören und tiefer verstehen zu lernen. Vorgestellt wird eine Hörschule Gottes, in der der Gläubige durch geübte Sinne lernen soll, den Rat des Heiligen Geistes präziser zu erfassen. Wir hatten ja vorhin schon mal das Grundmuster des Sektenwesens beleuchtet, noch einmal kurz zur Erinnerung. Erstes Element, an der Spitze steht der charismatische Führer. Zweites Element, die Bibel als Offenbarungsbuch und als Buch der absoluten Aussagen tritt in den Hintergrund. Bibelzentrierte Theologie schwenkt um in offenbarungszentrierte Theologie. Diese entscheidende Weichenstellung finden wir bei fast allen sektiererischen Gruppen. Und Sasek verpackt diese Weichenstellung in seiner Hörschule mit dem Lernziel, den Rat des Heiligen Geistes besser erfassen zu können. Eine offenbarungszentrierte Theologie braucht natürlich auch einen Offenbarer. Eine Hörschule braucht einen Lehrer und dieser Klassenlehrer heißt natürlich Ivo Sasek. Sasek verfasst ein Buch nach dem nächsten, das dann seine Anhänger durcharbeiten müssen. Bei Sasek gibt es keinen Bibelleseplan, sondern einen Leseplan seiner Bücher. In einer Predigt sagt er über seine Bücher, Zitat, wenn diese Worte und dieser Aufruf vom Haupt des Leibes, also von Jesus Christus ist, dann wird auch dieses Buch einst vor dem Thron aufgeschlagen werden. Und solange es dann aufgeschlagen sein wird, wird es mehr Gewicht haben als 10.000 Bibeln mit Goldschnitt und Ledereinfassung. Vorausgesetzt, es war wirklich vom Herrn. Zitat Ende. Um eine solche Aussage richtig verstehen einordnen zu können, muss man wissen, dass Sasek die Bibel als Rohstoff versteht, den Männer Gottes durch neue göttliche Offenbarungen weiterentwickeln müssten. Offenbarungstheologie von Männern Gottes. Da haben wir auch da wieder diese Parallele zu Schaffranek. Sasek sieht sich nicht nur als Mann Gottes, sondern er stellt sich auch Gott gleich. In einer seiner Schriften, Gemeindelehrdienst aus dem Jahre 2005, das ist so ein Heftchen, verkündigt Sasek, dass bei bestimmten Menschen nur noch er alleine die Sünden vergeben kann, nicht mehr Jesus Christus. Sasek schreibt, Zitat, aber ich sage vor Gott die Wahrheit und lüge nicht. Wer mich und meinen Namen verwirft, der hat damit auch Christus verworfen. Nicht irgendein Mensch auf dieser Erde kommt an dem vorbei, was in meinen Büchern geschrieben steht und auf den Kassetten und CDs gesprochen ist. Darum hört und staunt, wer mich verleumdet oder sich sonst wie an mir versündigt und ich fordere es ein, kann derjenige nur durch mich selbst wieder begnadigt werden. Sobald ich darauf bestehe, gibt es in dieser Sache keinen direkten Zugang mehr zum Thron, also für den Betroffenen zum Thron Gottes. Er meint den Thron Gottes damit. Sasek weiter. Wer meine Werke, also Saseks Werke, gesehen und meine Worte gehört und gelesen hat und mich dann nicht offen bekennt vor den Menschen, zu dem wird sich auch Jesus Christus nicht bekennen vor seinem Vater und seinen heiligen Engeln. Das ist Originalton Sasek. Der Guru, der Gott gleich auftritt und damit großen Erfolg hat. Leider. In seine Gruppe, die er organische Christusgeneration, kurz OCG, getauft hat, strömen besonders viele Gläubigen, man muss es traurigerweise sagen, aus unseren Kreisen, aus unseren bibeltreuen konservativen Kreisen. Glaubensgeschwister, die im Glaubensleben weiterkommen möchten, aber dafür in ihrer Gemeinde keine Aussicht haben. Genau die spricht Sasek an. Wilfried Block schreibt hier in seinem Buch Ivo Sasek und seine organische Christusgeneration, abgekürzt OCG, folgendes dazu. Zitat, Ivo Sasek und seine OCG sind keine Gefahr für laue Christen. Aber Gläubige, die unter der Oberflächlichkeit und Kraftlosigkeit des heutigen Christentums leiden, werden von Walzenhausen, dem Sitz der OCG, angezogen. Christen, die Weltförmigkeit und Sündenverliebtheit in den Gemeinden abstoßend finden, werden von Ivo Saseks Kompromisslosigkeit angezogen. Jünger Jesu, die sich nach dynamischer, hingebender Nachfolge sehnen, fliegen auf OCG. Sie sind bereit, dicke, lehrmäßige Kröten zu schlucken, um zu einer Gemeinschaft gehören zu können, in der ein hoher Heiligungsstandard aufrecht erhalten oder zumindest gefordert wird. Und hier sind wir an einem sehr entscheidenden Punkt, der für viele sektiererische Gruppen gilt. Den Anhängern bzw. Anwärtern wird vermittelt, bei uns sammelt sich die geistliche Elite mit einem direkten Zugang zu Gott über unseren Führer. Hier kannst du weiterkommen, hier kannst du vorwärts kommen, hier kannst du dich veredeln und wie der Führer Gott gleich werden, wenn du ihm nur bedingungslos gehorchst und ihm nachfolgst. Aber wenn man vorwärts kommen will, muss man ja zunächst wissen, vielleicht wo man steht, welche Glaubenslektionen für einen dran sind. Sasek hat dafür einen Bemessungsdienst eingerichtet. Jeder, der in diesen exklusiven Club der organischen Christusgeneration aufgenommen werden will, muss ein Prüfungsverfahren in Bezug auf seinen Glaubensstand durchlaufen. Sasek hat dieses Verfahren Bemessung getauft. Der Schweizer behauptet, er habe von Gott den Auftrag bekommen, alle Gotteskinder in Bezug auf den Glauben zu bemessen. Sasek leitet diesen seinen göttlichen Auftrag aus Offenbarung 11 ab, aus den Versen 1 bis 2, da heißt es, und mir, das ist natürlich da der Johannes mit gemeint, und mir wurde eine Messrute gegeben, gleich einem Stab. Und der Engel stand da und sagte, mach dich auf und miss den Tempel Gottes samt den Altar. Und jetzt Achtung, und die, welche darin anbeten. Johannes soll hier Anbeter, Gläubige bemessen. Und genau diesen Auftrag meint Sasek auch zu haben. Nun, wie muss man sich eine solche Bemessung vorstellen? Zu einem Termin des Bemessungsdienstes, da sitzen etwa 10, 20 Interessierte, die in diese OCG aufgenommen werden wollen, zusammen, in einem Kreis zusammen. Sie lassen sich dann von Sasek Vertrauten ihren geistlichen Stand bemessen. Sollte der Kandidat den Anforderungen für die OCG entsprechen, wird er aufgenommen. In dem Buch hier von Wilfried Plock, Ivo Sasek und seine organische Christusgeneration, schildert ein gewisser Johannes, wie es ihm ergangen ist, als er sich dem Bemessungsdienst aussetzte. Er schreibt, zunächst musste jeder Teilnehmer einen Vormittag lang eine Predigt von Sasek auf Kassette anhören und sich darüber Gedanken machen. Dazu kamen Überlegungen, warum man in die OCG aufgenommen werden wolle. Dann begann am Nachmittag die Gesprächsrunde mit bohrenden Fragen seitens der Bemesser. Diese Bemessung, so schreibt Johannes, hatte praktisch nur ein Ziel, einem jeden Teilnehmer das geistliche Selbstvertrauen zu nehmen, um deutlich zu machen, dass nur in der OCG der wahre Weg der absoluten Heiligung zu finden ist. Laut Johannes lief dieser Seelenstriptease seitens der Sasek-Leute, Zitat, in einem unheimlich kalten und distanzierten Tonfall ab. Etliche wurden weinend rausgeschickt, weil sie angeblich geistlich unreif seien. Johannes, der nach seinem Abitur gläubig wurde und sich taufen ließ, bekam auch ein vernichtendes Urteil zu hören. Du hast keine Beziehung zu Gott, Johannes. Was in diesen Bemessungsrunden stattfindet, hat sehr viel mit Gruppendynamik zu tun. Die Gruppendynamik ist ein gefährliches Instrument, um Menschen gegen ihren Willen ja bis in die tiefsten Tiefen auszuforschen. Leider können wir wegen der Zeit nicht weiter darauf eingehen. Johannes schreibt dann weiter, die folgenden 40 Tage waren die schrecklichsten meines Lebens. Ständige Beklemmungen in der Brust, ein eingeschnürtes Herz. Manchmal musste ich wegen der Übelkeitsanfälle husten. Immer wieder quält Johannes die Frage, ob Ivo Saseks Worte nicht doch den gleichen Stellenwert haben könnten wie die Worte Gottes. Ob Gott Ivo Sasek nicht doch das Messrohr in die Hand gegeben hat, den Tempel und die anbetenden Gläubigen zu bemessen. Als Johannes dann nach quälendem Hin und Her sich entschloss, sich der OCG anzuschließen, ihr beizutreten, öffnete Gott ihm im letzten Moment die Augen. Anhand der Bibelstelle von Johannes 17, Vers 17. Da heißt es, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Wie Schuppen fiel es Johannes von den Augen. Die Wahrheit liegt allein in Jesus Christus und in seinem Wort, der Bibel, und nicht bei einem Ivo Sasek. Johannes erkannte dann anhand von internen Unterlagen auch sehr schnell, wie Saseks OCG funktioniert und wie er seine Vormachtstellung sichert. Johannes schreibt dazu, oben steht Ivo, auch wenn er das immer wieder bestreitet, und die direkt an ihn Angeschlossenen. Der Obere schult, soweit ich weiß, immer den Unteren. Wenn ich mich als verbindlich erklärt habe, was bedeutet sich, dieser organischen Christusgeneration anzuschließen, hätte ich einen OCGler in meiner Nähe zugewiesen bekommen, mit dem ich quasi meine Hausaufgaben bespreche. Ich hätte Predigten und Bücher von Ivo lesen müssen und hätte sie mit ihm besprochen. Was mich angesprochen hat, wie ich es umsetzen will, ob ich es richtig verstanden habe. Dieser wiederum hat auch jemand über sich und so weiter bis zu Ivo an der Spitze, er das Haupt des Leibes, also dieser OCG. Wir haben in der OCG des Ivo Sasek das klassische Sektmuster, an der Spitze charismatischer Führer. Gott wird entmachtet, indem man sein Wort entmachtet. Stattdessen wird eine Sonderlehre, die der Führer sich ausgedacht hat, vermittelt, die Bücher von Sasek. In der Gruppe wird ein Elitebewusstsein vermittelt. Wenn du dazugehörst, bist du Gott nicht nur näher als andere, du hast auch dein Seelenheil endgültig in der Tasche. Und der Sasek setzt da auf allem sogar noch eins drauf. In seinem Buch Erlösung des Leibes aus dem Jahre 2003 schreibt er: Wir, damit ist eine OCG gemeint, wir, die in Christus Vereinigten und Vollendeten, sind dieser Strom des Wassers des Lebens, der glänzend wie Kristall aus dem Thron Gottes und des Lammes hervorgeht. Wir sind die Früchte des Baumes des Lebens. Und jetzt Achtung. Von daher ist es unumgänglich, dass dieser Gott, der Geist und Leben ist, sich zunächst in unserem Fleisch vollendet ausgestalten muss. Welch eine Hybris, welch eine Vermessenheit. Was wäre Gott ohne Sasek? Man glaubt es nicht. Über diesen Ivo Sasek gäbe es noch viel zu erzählen. Im letzten Jahr verkündigte er plötzlich, dass der fernöstliche Wiedergeburtsgedanke, besser der Wiederverkörperungsgedanke, biblisch sei. Die Bibel bestätige Reinkarnation. Er lud in einer seiner Veranstaltungen einen führenden Scientologen ein und ließ diesen Werbung 1,5 Stunden für Scientology machen im Beisein vieler Gläubiger. Dann wiederum druckte er in einer seiner Zeitschriften vor kurzem eine Rede des iranischen Präsidenten und Israel-Hassers Ahmadinejad ab und bewertete diese positiv. So viel zu Sasek. Das ist im Übrigen dann auch so ein Phänomen, das sich in vielen sektiererischen Gruppen früher oder später einfindet. Es sind die ersten Verrücktheiten, das kann man ja nicht mehr steigern, die ersten Verrücktheiten, die plötzlich verkündigt werden. Und in christlichen Sekten wird sowas teilweise sogar noch biblisch dann begründet irgendwie. Und die Anhänger von solchen Gurus glauben das und machen das, was ihre geistlichen Vorturner ihnen aufgeben. Wenden wir uns jetzt noch zum Schluss einem anderen Vorturner zu, der vielleicht sogar noch ein bisschen verrückter ist als der Sasek, zu dem aber zigtausende derzeit hinlaufen. Würden wir beispielsweise einen seiner Gottesdienste besuchen, dann erlebten wir Folgendes. Schon beim Eintreten in das Gemeindehaus treffen wir auf gleich und gemischt geschlechtliche Pärchen in heftiger Umarmung. Man streichelt sich, man küsst sich, man knutscht sich praktisch ab. Das kann dann so heftig ausarten, dass diese Pärchen plötzlich in totale Verzückung zu Boden gehen und anfangen zu zittern, zu schreien, zu lachen, zu weinen, also ganz heftig emotional zu reagieren. Wenn Sie so etwas erleben sollten, dann sind Sie vermutlich in einem Gottesdienst der Wort- und Geistbewegung. In dieser Wort- und Geistbewegung bezeichnet man dieses Abknutschen als Ausgießung von göttlichen Liebesströmen, eine Ausgießung der Agape, der göttlichen Liebe. Wort und Geist ist eine neupfingstliche, charismatische Bewegung um den ehemaligen Handelsvertreter Helmut Bauer herum. Bauer behauptet, in einer Nacht im Jahre 1990 sei der Heilige Geist über ihn gekommen, obwohl er bis zu dem Zeitpunkt von Jesus Christus gar nichts wissen wollte. Eine starke Kraft sei während dieses Nachterlebnisses in ihn eingeflossen und über die könne er nun verfügen. Erst nach diesem Erlebnis will sich Bauer für Jesus Christus entschieden haben. Helmut Bauer besuchte dann ein Bibeltrainingscenter der Wort des Glaubens-Bewegung, die auf den Charismatiker Kenneth Hagin zurückgeht. Der Amerikaner Hagin verband pfingstkirchlich-charismatische Frömmigkeit mit der Kraft des positiven Denkens und machte daraus dann eine Art Erfolgstheologie. Ich kürze jetzt Bauers weiteren Werdegang stark ab. Heute verfügt Bauers Wort- und Geistbewegung über 30 Gemeinden in Deutschland, Österreich und in der Schweiz sowie über eine eigene Bibelschule, die bisher etwa 3000 Bauer-Anhänger durchlaufen haben. Egal, ob wir uns im konservativen Lager sektierische Gruppen anschauen oder im charismatischen Bereich, überall finden wir dieselbe Grundstruktur. Der angeblich göttliche Führer, eine Aussage von Bauer aus seiner Predigt vom 28.11.2009. Was ich sage, ist Gottes Wort. Er spricht durch mich. Ich bin der Gesandte. Ich weiß noch nicht, was er, also Gott, heute sagen will. Wer hier meint, Pastor Bauer zu hören, dem bringt es nichts. Die Bibel wird entmachtet. Predigtaussage von einem seiner Chefprediger in Berlin. Manche Dinge, die wir bereits jetzt predigen und die kommen werden, wirst du in keinem Buch finden, nicht einmal in der Heiligen Schrift, weil es ja weitergeht. Begrenze Gott nicht mit diesem Buch. Gemeint ist die Bibel. Drittens, die Sonderlehre. Die Wort- und Geistbewegung glaubt, der Mensch werde durch Gottes Erlösungstat völlig neu gestaltet, in allen Bereichen. Er bekomme praktisch eine neue göttliche Natur. Er sei damit durch und durch Gott, beziehungsweise er sei praktisch ein leibhaftiger Christus auf der Erde. Predigtaussage eines Predigers der Wort- und Geistbewegung vom 18.01.2009. Er spricht seine Gemeindemitglieder so an. Du bist Christus, der Gesalbte. Du hast alle Macht bekommen, so wie Christus in allem den Vorrang hat hier auf dieser Erde. Die Söhne hier sind sie, also seid ihr, geschaffen wie Gott, genau so. Von daher darf man natürlich auch nicht krank sein. Man habe Anspruch auf göttliche Gesundheit, die vor allem durch den Chefheiler, durch Bauer, übertragen wird. Viertens, ein Elitebewusstsein wird propagiert. Ein Prediger zu seiner Gemeinde: Guten Morgen, ihr Starken, ihr seid unzerstörbar. So wurden die Besucher begrüßt. In anderen Predigten werden die Anhänger vom Bauer als Supermenschen bezeichnet, als Leader des Universums, also als Führer des Universums. Und solche göttlichen Supermenschen, die können natürlich auch nicht mehr sündigen, ist ja klar, so heißt es in einer Predigt. Selbst wenn wir wollten, könnten wir nicht mehr sündigen. Von daher wird auch Ehebruch nicht mehr als sündig angesehen. Unter etlichen Pastoren, inklusive Bauer der Wort- und Geistleiterschaft, wurden die Ehefrauen getauscht. Man glaubt, der Liebesstrom Gottes ergieße sich so mächtig jetzt in die Wort- und Geistbewegung, dass die Ehe eher ein Hindernis sei beim Durchbrechen der göttlichen Liebe. Sogar einen neuen Kalender wurde bei der Wort- und Geistbewegung eingeführt. Man erklärte das Jahr 2008 als das Jahr Null. Warum? Weil in diesem Jahr der Völkerapostel, so lässt sich jetzt Bauer nennen, voll seinen Dienst angetreten hat. Seine neue Partnerin und noch Ehefrau eines Amtsbruders ernannte Bauer flugs zu einer Apostelin. Mit ihr und anderen von ihm ernannten Aposteln und Apostelinnen will er nun eine neue Reformation vom Zaun brechen. Bauers Theologie und auch das, was sich während der Gottesdienste abspielt, sind so hanebüchen, dass selbst jetzt die pfingstkirchliche und charismatische Bewegung, das Lager, sich von ihm deutlich distanziert hat. Schaffranek, Sasek, Bauer. Wieso scharen sich Menschen, Christen, gläubige Christen um diese irren Typen? Ein paar Antworten haben wir ja schon gegeben. Es liegt auch an Defiziten in unseren Gemeinden manchmal. Ein begeisterter Anhänger der Wort- und Geistbewegung schreibt im Internet: Die Bewegung setzt Menschen wirklich frei von religiösen Komplexen, Ängstlichkeit, Verschrobenheit, die das Christsein so unattraktiv für Außenstehende macht. Sie bringt rasch bleibende Freude, Freiheit und Liebe hervor. Ich sprach, während ich an meinem Vortrag arbeitete, mit einem Leser unseres Blattes von Topic, einem früheren Pornodarsteller, der gläubig geworden ist und dann in eine Gemeinde ging. Und er erzählte mir, er habe sehr darunter gelitten, in der Anfangszeit seines Christseins, dass er auf niemand gestoßen sei in der Gemeinde, der ihm mal auf die Schulter geklopft hätte. Er hätte gesagt, komm, mit Jesus wirst du das schon schaffen. Oder dass mal ein älterer Bruder gekommen wäre, hätte ihn mal in den Arm genommen, hätte gesagt, komm, lass uns mal zusammen beten. Es wäre in dieser Gemeinde theologisch alles korrekt gewesen. Ja, aber die Atmosphäre sei kühl, gefühlskalt gewesen, Kühlschranktemperaturen im zwischenmenschlichen Bereich. Man muss sich ja nicht gerade abknutschen, aber ein bisschen mehr Herz, ein Tückchen mehr Herzlichkeit könnte in manchen Gemeinden in unserem Spektrum, gerade im konservativen Spektrum, nun wirklich nicht schaden. Bei den verschiedenen Aspekten, die wir jetzt in Bezug auf Sekten beleuchtet haben, möchte ich noch zum Schluss auf einen hinweisen, der, wie ich meine, zu wenig Beachtung findet. Wir leben in einer Zeit, die nach einem ganz bestimmten Taktmaß tickt, besser vielleicht rast. Schneller, höher, immer weiter, immer mehr, immer was Neues. Stillstand ist Rückschritt. Dieses Taktmaß finden wir natürlich auch im religiösen Bereich. Ich möchte nochmal an den Kämmerer aus Äthiopien erinnern. Einmal den Glauben erklärt bekommen, gläubig geworden, getauft und dann die Jesaja-Rolle unter dem Arm und dann nach Hause. Der muss doch ein fürchterlich langweiliges Glaubensleben gehabt haben, gemessen an unseren heutigen Verhältnissen. Diese Forderung, Gott, gib uns mehr, 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 mehr Power, mehr Erkenntnis, mehr Offenbarung, mehr Heiligkeit, mehr Göttlichkeit, diese Forderung ist allzu oft verhängnisvoll. Wir können uns auf der Heiligungsleiter nicht nach oben arbeiten. Wir können uns nicht an den Thron Gottes heranrobben. Das klappt nicht. Frühere Glaubensväter pflegten zu sagen, alle Übergeistlichkeit endet im Fleisch. Und das stimmt. Man stürzt auf der Heiligungsleiter fürchterlich ab, wenn man allein nach oben will. Das wird auch noch Sasek erleben, wenn er so weitermacht. Und er erlebt es ja auch schon, wer Scientology einlädt und Ahmadinejad abdruckt und Reinkarnation für biblisch erklärt, steht aus meiner Sicht bereits unter dem Gericht Gottes. Gott wird und kann uns nicht mehr geben, als er uns in seinem Wort gegeben hat und geoffenbart hat. Da kommt nicht noch ein Nachschlag durch Visionen, Träume, neue Propheten, Apostel, gar Apostelinnen. Was vielleicht noch aussteht, ist ein tieferes Verständnis von noch dunklen Bibelstellen, die erst in einem endzeitlichen Geschehen aufleuchten werden. Der alttestamentliche Prophet Daniel bekommt den Auftrag, du aber, Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden darin forschen und die Erkenntnis wird zunehmen. Das wird kommen, das geschieht ja auch zurzeit. Martin Luther hatte zu Träumen und dem Übernatürlichen folgende Einstellung. Ich habe mit Gott, meinem Herrn, einen Bund gemacht, dass er mir nur keine Gesichte und Träume und dazu gar noch keinen Engel senden solle. Denn ich bin mit der Gabe voll zufrieden und lasse mich gerne daran genügen, dass ich die Heilige Schrift habe, die mich reichlich lehret und berichtet alles, so beide, zu diesem und zum künftigen Leben, zu wissen, was vonnöten ist. Dieser Heiligen Schrift glaube ich und ich bin damit zufrieden. Das immer mehr, immer mehr, immer mehr, das zieht der Zufriedenheit den Teppich unter den Füßen weg. Zufriedenheit wird ja auch so definiert, innerlich ausgeglichen sein, nichts anderes verlangend, als man hat. Bin ich zufrieden mit dem, was das Wort Gottes mir bietet? Oder will ich mehr, immer wieder was Neues, weil sonst ich mein Glaubensleben so langweilig empfinde? Dieser Heiligen Schrift glaube ich und bin damit zufrieden. Ich wünsche Ihnen und mir, dass wir zu einer tiefen Zufriedenheit in Bezug auf Gottes Wort finden, vielleicht auch wieder zurückfinden. Diese tiefe Zufriedenheit mit dem Wort Gottes wird uns auch ein großes Stück davor bewahren, was Jesus so angekündigt hat. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Eine ernste Warnung, die der Apostel Paulus in Apostelgeschichte 20,30 noch so formuliert: Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren und die Jünger an sich ziehen. Darum wacht, wacht. Die Bibel ist und bleibt aktuell, in Bezug auch auf christliche Sekten. Das muss man traurigerweise sagen. Leider. Vielen Dank fürs geduldige Zuhören. Ich möchte zum Schluss noch mit uns beten.